Ja, guten Morgen. Ich freue mich mega, mit unserer Jona-Serie «Überflutende Gnade» dürfen zu starten. Das Buch Jona gehört zu den 12 kleinen Propheten. Und es hat, obwohl es mit den 4 Kapiteln sehr knapp ist, einen riesengroßen Unterhaltungswert. Nicht nur, weil es eine theologische Tiefe hat, sondern weil es schlichtweg lustig ist. Und ich meine das total ernst. Die meisten Ausleger sind sich darin einig, dass der Jona sehr humorvoll geschrieben worden ist. Ich möchte euch ermutigen, in dieser Zeit das einfach mal am Stück zu lesen. Da hat es ganz viel Ironie und Sarkasmus drin. Das Buch Jona leidet anhand von dem trotzigen Prophet, fast schon satirisch, die Abgründe vom menschlichen Wesen offen und führt uns zum Gott von der überflutenden Gnade. Und ich wünsche mir, in den kommenden Wochen mit euch zusammen ins Staunen zu kommen, ab und zu zu schmunzeln miteinander, aber auch zu erschrecken und zusammen in einem Gott zu begegnen, der so viel gnädiger ist, als wir uns das jemals vorstellen können. Ich möchte anfangen mit dem ersten Vers vom Buch Jona. Ich lese ab Jona 1, Vers 1 bis 4. Dort steht Folgendes. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Das Thema von der ersten Predigt heisst Gnadensturm. Und ich möchte zum Anfang noch einmal beten. Jesus, ich danke dir für das wunderbare Buch, das du da in die Bibel hineingepflanzt hast. Und ich bin einfach mega ins Staunen gekommen, wie genial das du und dein Wort ist. Und ich bitte dich, dass du heute am Morgen durch deinen Heiligen Geist den Text lebendig machst und jetzt unsere Herzen öffnest für das, was du bereit hast. Amen. Ja, beim Eintauchen in die Geschichte von Jona befinden wir uns auch in der Geschichte Israels. Und darum müssen wir uns ganz am Anfang die Frage stellen, ja, wo befinden wir uns denn da, zeitgeschichtlich? Die Geschichte Israel fängt mit einem Mann an namens Abraham. Der hat einen Sohn, Isaac, der hat wieder einen Sohn namens Jakob. Und der Jakob hat gerade 12 Söhne. Der zweitletztgeborene, der Josef, wird auf Ägypten verkauft. Und er leitet dort wirklich eine steile Karriere her. Mit der Zeit bricht eine Hungersnot aus, warum alle restlichen Söhne ebenfalls nach Ägypten kommen. Und man kann wirklich sagen, das Volk hat dort wird sesshaft und hat ein prächtiges Wachstum. Doch Ägypten, so schön wie es auch gewirkt hat, entwickelt sich immer nicht zu einem Gefängnis. Und nach 430 Jahren fährt das Volk unter dieser Gefangenschaft an zu leiden und zu Gott schreien. Und so schickt Gott den Mose als Befreier, der führt das Volk Israel durchs Schilfmeer durch. Eigentlich wären 2 Jahre Wüstenzeit lang gewesen, aber das Volk ist ungehorsam und es werden ganze 40 Jahre Wüstenzeit. Nach diesen 40 Jahren schickt Gott den Nachfolger von Mose, den Josua, und der führt das Volk ins verheißene Land. Jetzt ist es aber so, dass in dem verheißenen Land schon nach der 3. Generation das Volk wieder von Gott abfolgt. Und es folgt wirklich eine Zeit von Anarchie. In dieser anarchischen Zeit sind verschiedene Leute, die richtet, wo das Volk regieren, die sogenannten Richter. Doch irgendwann hat das Volk genug von denen und sagt, wir brauchen einen König. Die anderen haben auch einen König. Obwohl das Gott widerstrebt, weil er allein der König von dem Volk will sein, schenkt er ihnen trotzdem den Saul. Der Saul ist wieder ungehorsam, wird verworfen, der David kommt. Der David hat einen Sohn namens Salomon. Und der Salomon, der baut den Tempel in Jerusalem. Jetzt gibt es ein Problem. Nach dem Salomon ist sich das Volk wirklich einig, welchen wir als König nehmen sollen. Welchen von diesen Söhnen? Er hat ganz viele Söhne, welchen sollen wir nehmen? Und das Volk ist sich so nicht einig, dass es plötzlich zwei Könige gibt und es kommt zu der Trennung vom Volk Israel, und zwar in ein Nordreich und in ein Südreich. Südreich ist nicht sehr gehorsam, warum Gott zulässt, dass sie 586 vor Christus von den Babyloniern erobert werden. Aber vorher wird ein Großteil vom Volk noch nach Babylon verschleppt. Im Nordreich sieht es noch übler aus, weil die sind noch weniger gehorsam sogar als Südreich. Und darum lässt Gott zu, dass 722 die Assyrer wirklich das Nordreich zunichte machen. Wo ist jetzt der Jona? Der Jona hat im Nordreich gewirkt. Der war dort als Prophet. Das Nordreich hatte im gesamten 20 Könige. Und der Jona hat unter dem 14. König, nämlich unter dem Jerobeam II, dienen kann. Der Jerobeam II ist, wenn man das so sagen kann, ziemlich ein bösartiger König gewesen. Und der war wirklich überhaupt nicht auf dem Weg gewesen, so wie es Gott wollte. Jetzt ist etwas ganz spannend. Der Jona kommt natürlich im Buch Jona vor in der Bibel. Aber die Bibel berichtet uns noch an einem anderen Ort vom Jona. Und zwar nur an einem Ort wird er ganz kurz erwähnt. Und zwar ist das in 2. Könige 14. Und zwar wird uns dort berichtet, dass der Jona zum damaligen bösartigen König Jerobeam kommt und der Jona sagt Positives über den König. Und das ist relativ komisch als Bibelleser, weil der König Jerobeam ist extrem bösartig und dann kommt der Jona und sagt Positives. Das macht ein bisschen misstrauisch. Was aber nur misstrauischer macht, ist, dass Gott nachher einen anderen Prophet schickt, den Amos. Und der tut eigentlich im Jona seine Prophezeiung relativieren, indem er sagt, nein, das ist nicht positiv, sondern Jerobeam, du wirst das Gebiet dort wieder verlieren und du wirst da verlieren. Mit anderen Worten bedeutet das, dass unter den damaligen jüdischen Lesern, die diesen Text gut kennt haben, relativ ein bisschen Misstrauen war gegenüber dem Jona. Und jetzt kann man sich vorstellen, jetzt kommt da ein Buch vom Jona. Und ich denke, einige werden sich gedacht haben, okay, der Jona hat ein Buch geschrieben. Wollen wir mal schauen, was in dem Buch in der steht, wo der geschrieben hat. Und tatsächlich tut der Jona das Misstrauen bekräftigen, und zwar schon in den ersten Versen. Wir lesen dort Vers 1. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Das ist ein normaler Start von einem prophetischen Buch. Das Wort Gottes kommt zum Prophet. Und zwar, mache dich auf, geh in die große Stadt Ninive, predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist von mich gekommen. Der Jona wird berufen, als Missionar in die heidnische Stadt Ninive zu gehen. Jetzt kann man sagen, wow, so eine direkte Sendung, das wünscht sich doch jeder, so direkt zu hören von Gott, was macht der Jona. Aber, Vers 3, Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, gab er Fährgeld, trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Also der Jona weigert sich nicht nur, dem Herrn gehorsam zu sein, sondern der Jona geht anstatt nach Ninive, nach Osten, genau in die völlig entgegengesetzte Richtung, nämlich nach Tarsis. Man geht davon aus, dass es im heutigen Spanien liegt. Wenn wir jetzt das einfach einmal geografisch veranschaulichen, das ist enorm. Also man sieht hier den Jona, der müsste einfach 800 Kilometer östlich gehen, aber der geht viermal so weit, zumindest plant er es zu gehen, also völlig in die entgegengesetzte Richtung. Man kann eigentlich fast schon sagen, der flieht nahezu so weit, wie es noch geht von Gott. Und als Bibelleser fragt man sich an dem Moment, wieso? wieso überstürzt der Jona eine völlig radikale Flucht als, sagen Sie mal, das damalig bekannte Ende der Welt? Was macht er da? Erstens ist der Jona geschockt, weil er hat eine Berufung oder eine Sendung, genau, als einziger Prophet von ganz Israel in ein heidnisches Gebiet zu gehen. Alle anderen Propheten von Israel haben in Israel selber gewirkt, außer der Jona. Der wird berufen, in den Osten zu gehen, zu einem heidnischen Volk. Das ist relativ schockierend. Aber was noch viel schockierender ist, wenn wir uns überlegen, was ist eigentlich genau Ninive für eine Stadt? Ninive, das war damals eine Weltstadt gewesen. Es würde im heutigen Irak liegen, nämlich in Mosul. Mosul war vor ein paar Jahren sehr stark auch in den Medien gewesen. Und dort sind tatsächlich viele Schätze, die Ninive noch hatte, zerstört worden, leider. Ninive, das war die Hauptstadt vom Assyrischen Reich. Und jetzt klingelt es vielleicht bereits bei den einen, weil sie merken, warte schnell die Grafik vorher. Nordreich ist von den Assyrern zerstört worden. Mit anderen Worten heisst das, der Jona wird berufen oder gesendet, mitten ins Zentrum der damaligen Feinde von Israel zu gehen. Und darum können wir vielleicht ein bisschen verstehen, wie der Jona reagiert. Wir müssen uns vorstellen, die ganze Lebzeit, wo der Jona im Nordreich war, hat er erlebt, wie die Assyrer drohen. Die Assyrer sind eingefallen, die haben schon bereits Städte zerstört, die haben Tributzahlungen eingefordert, die Leute haben das irgendwann nicht mehr zahlen. Die Assyrer sind bekannt in der Antike als das grausamste Volk. Wir können sogar davon ausgehen, der Jona hat Leute gekannt, die verbrannt worden sind. Er hat Leute gekannt, die vor der Stadt gefoltert und getötet worden sind. Der Jona war voller Hass. Und dann kommt das Wort von Gott: Jona, geh zu diesen Leuten und bring ihnen meine Gnade näher. Jona, sicher nicht. Und der geht genau wie ein wirklich völlig überhetzt genau in die andere Richtung und steigt gerade ins nächste Schiff rein, um einfach so möglichst weit, wie es geht, wegzukommen. Gnade, das ist das grosse Thema von dem ganzen Buch. Und ich mache eine Einführung im Moment. Das ist das grosse Thema, Gnade. Und heute möchten wir anhand von diesen Versen, die wir anschauen, einen Aspekt von dieser Gnade einfach für heute am Morgen anschauen. Und ich habe die Predigt, wie ich es bereits schon vorher gesagt habe, genannt, der Gnadensturm. Der Gnadensturm. Gnade hat eine wunderbare Eigenschaft, die wir heute, so ich hoffe, ein bisschen erkennen dürfen. Jetzt ist es wichtig zu wissen, zu der Zeit, wo der Jona die Prophezeiung von Gott bekommt, hat es bereits vor ein paar Jahren eine andere Prophezeiung gegeben, nämlich vom Nahum. Das war ebenfalls ein Prophet, Zeitgenosse vom Jona. Und der hat Folgendes gesagt: Leute in Israel, ihr könnt euch freuen, weil Ninive wird irgendwann zerstört werden. Und natürlich haben alle in Israel die Hände in die Luft gerührt und haben gedacht, yes, endlich geschieht denen, was sie verdient haben, weil letzten Endes sind wir als Israeliten ja die Guten und die Heiden, das sind ja sowieso die Bösen. Jetzt kommt Gott und sagt zum Jona: Nein, nein, Jona, du gehst denen um meine Gnade näher bringen. Und jetzt denkt sich natürlich der Jona: Aber wenn ich Gnade näher bringe, dann besteht ja eine reelle Chance, dass die gerettet könnten werden. Und der Jona sagt sich: Das macht überhaupt keinen Sinn. Der Jona denkt sich: Wenn es für mich keinen Sinn macht, dann hat es auch wirklich keinen Sinn drin. Mit anderen Worten fragt sich da der Jona, nachdem er die gefährliche Sendung bekommen hat von Gott, meint Gott wirklich gut mit mir? Meint Gott wirklich gut? Und ich glaube, das ist ganz eine grundlegende Frage, wo wir alle immer wieder konfrontiert sind damit, wenn Schwierigkeiten kommen. Meint Gott wirklich gut mit mir? Wenn Sachen kommen, die keinen Sinn machen, beispielsweise, du bist in der Arztpraxis und kommst eine schlechte Diagnose über. Oder Du hast dich zum x-ten Mal beworben und kommst wieder eine Absage über. Du hast gebetet und gerungen, aber es ist noch nicht so gekommen, wie du erbetet hast. Vielleicht bist du krank und du hast um Heilung gebetet, aber die Krankheit ist nach wie vor da. Vielleicht wünschst du dir von ganzem Herzen eine Beziehung, aber du bist immer noch Single. Vielleicht hast du voller Hoffnung etwas erwartet und du bist bitter enttäuscht worden. Vielleicht hast du aber irgendwo in deinem Leben einen Knurz. Irgendeinen Punkt, da geht es nicht vorwärts. Und es geht dort einfach nicht für sie. Ich möchte dir heute ganz persönlich die Frage stellen. Und zwar zumindest in die Schwierigkeiten hinein, in die Sachen hinein, die wir nicht verstehen. Glaubst du, dass es Gott gut mit dir meint? Glaubst du wirklich, dass es Gott gut mit dir meint? Auch wenn das, was im Moment in deinem Leben passiert, eigentlich gar keinen Sinn macht. Ich habe heute für euch eine ganz gute Botschaft. Und zwar, Gott ist gut. Und er meint es gut. Er meint es gut, auch wenn das, was dir im Moment widerfährt, eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Ja, schwierige Umstände in unserem Leben sind nicht der Ausdruck dafür, dass es Gott nicht gut meinen würde, sondern viel eher, dass es Gott gut meint. Und das zeigt genau unsere Geschichte, die wir miteinander hatten. Es heisst weiter im Vers 4, da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Gott lässt einen gewaltigen Sturm kommen, dass die Leute denken, jetzt ist es fertig. Jetzt kann man natürlich sagen, ja super, ein lebensbedrohlicher Sturm. Wie bitte soll in diesem Sturm, in dieser Geschichte, Gnade von Gott sein? Also, Gott meint es nicht gut. Wenn wir aber genau anschauen, was mit dem Sturm passiert, sehen wir nicht nur Gnade Gott, sondern wir sehen eine dreifache Gnade in dem Sturm. Die erste Gnade: Gott liebt, dass Ninive, die Hauptstadt von diesen Assyrern, Gott liebt die Assyrer so fest, dass er es nicht zulässt, dass der Prophet, der ihnen Gnade von ihm näher bringt, kann abhauen. Gott liebt den Jona so fest und ist so gnädig mit ihm, dass er den Sturm schickt, um am Jona seinem Herz zu arbeiten. Was wir auch noch im Verlauf dieser Geschichte werden sehen. Aber nicht nur das. Gott liebt auch die Schiffmannschaft so fest, dass er durch den Sturm seine Macht zeigt und wir werden das nächste Mal sehen, die ganze Schiffsmannschaft wendet sich nach dem Sturm zum lebendigen Glauben an Gott höchstpersönlich. Eine dreifache Gnade mit den Assyrern, mit dem Jona, mit der ganzen Schiffsmannschaft in einem lebensbedrohlichen Sturm. Gott ist gut und meint es gut, auch wenn das, was er macht, häufig in unseren Augen überhaupt keinen Sinn macht. Die Botschaft von diesem Text ist, Lebensstürme in unserem Leben können zu Gnadenstürmen werden. Jetzt ist ein ganz entscheidender Punkt. Das ist kein Automatismus. Also mit anderen Worten heisst das, ein Sturm führt nicht automatisch dazu, dass es einen Gnadensturm in unserem Leben gibt. Wir sehen das im Leben von Jona ganz am Anfang. Der Jona hat einen Sturm, nämlich es kommt ein Auftrag, den er überhaupt nicht nachvollzieht in seinem Leben. Und was macht er? Er geht auf die Distanz von Gott. Mit anderen Worten, ein Lebenssturm kann auch zu Distanz führen. Das ist ganz ein grosses biblisches Thema. Bereits auf der ersten Seite der Bibel haben wir die Situation, dass Gott Menschen in einen wunderbaren Garten stellt. Und er sagt den Menschen, schaut, ihr dürft von allen Bäumen essen. ausser von einem nicht. Gott gibt nicht einen Grund, warum es falsch wäre, von dem Baum zu essen. Jetzt sind Adam und Eva da und fragen sich, aber der sieht doch verlockend aus. Und schau mal die Frucht, wie die schön ist. Meint Gott wirklich gut mit uns? In dem Moment entscheiden sie sich, Gott meint es nicht gut mit uns. Und so kommt es genau zu einer Distanz im Leben. Was passiert mit Adam und Eva, nachdem sie zweifelt haben, ob es Gott gut meint? Genau das gleiche wie beim Jonas. Sie flieht vor dem Angesicht Gottes. Der Jonas flieht vor dem Angesicht Gottes. Beide haben das gleiche Problem. Sie fragen sich, meint es Gott wirklich gut mit meinem Leben? Und wenn du die Frage mit Nein beantwortest, wirst du automatisch auf Distanz zu Gott kommen. Das löst Distanz aus. Wir müssen uns die Frage stellen, und die ist ganz wichtig, wie können Lebensstürme bei uns, die uns die Frage stellen, meint es Gott wirklich gut mit uns? Wie könnte in unserem Leben nicht zur Distanz, sondern zu einem regelrechten Gnadensturm werden? Wie kann das passieren? Wir alle haben Lebensstürme. Wie kann der Lebenssturm zu einem Gnadensturm werden? Und die Antwort ist relativ simpel. Wir können uns bewusst dafür entscheiden, nicht auf Distanz zu gehen, sondern an Jesus Christus festzuhalten. Und dann kommt ein Gnadensturm. Mit anderen Worten können wir von Gott kommen und sagen, schau Gott, die Situation ist mega schwierig. Und ich verstehe es nicht, warum die Situation in meinem Leben ist. Und Jesus, es macht überhaupt keinen Moment Sinn. Dennoch halte ich fest an dir. Und in dem Dennoch-Moment haben wir ein göttliches Momentum. Genau das Gleiche finden wir beim Jonah und das hat mich so mega berührt. Der Jonah ist im Sturm, wird dann übers Wasser geworfen, werden wir nächstes Mal noch genauer anschauen und dann ist er wirklich im schlimmsten Sturm, er ist in einem Bauch von einem Fisch. Also ich meine, schlimmer kann es nicht mehr kommen. Und dann betet der Jonah in Jonah 2 und ich möchte euch vorlesen, was er betet. Wir lesen in Jonah 2 und er sagt dazu Gott, denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Der Jonah hat in dem Moment das Gefühl, das macht keinen Sinn, Gott hat ihn völlig verlassen. Und jetzt Achtung, was er jetzt betet. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Der Jonah hat sich mitten im Lebenssturm entschieden und dennoch will ich an Gott festhalten. Dennoch. Der Tiefpunkt vom Jonah im Bauch von einem Fisch wird zu einem Wendepunkt. Und es wird zu einem regelrechten Gnadensturm für den Jonah, für ganz Ninive und für die ganze Schiffsmannschaft. Ich möchte euch Mut machen. Das Einzige, was es braucht von uns, ist eine ganz bewusste Entscheidung. Entweder ich fliehe oder ich sage, und auch wenn ich es nicht verstehe, dennoch bleibe ich an dir. Meine Frau und ich haben das erlebt. Und zwar, ich glaube, das kann man so sagen, hat uns vor 5 Monaten einen unvorstellbaren Sturm ereilt. Für die, die vielleicht neuer da sind, wir haben vor 5 Monaten unseren mit ganz viel Liebe und Hoffnung und Vorfreude erwarteten Sohn verloren. Er ist bei der Geburt gestorben. Und in dem Moment haben wir gewusst, das macht überhaupt keinen Sinn. Tief im Inneren haben wir gemerkt, wir haben gedacht, dass Gott uns das Kind schenken will und jetzt nimmt er es weg. In dem Moment ist die Gefahr bestanden, dass wir jetzt auf Distanz gehen. Und es war der Wunsch zum Fliehen. Es sind so viele Enttäuschungen und Wut im Luft gewesen, es war der Wunsch gewesen, zum Fliehen. Ich hätte am liebsten, ich sage jetzt mal bildlich gesprochen, das Schiff genommen und wäre von Gott weg. Aber gleichzeitig haben wir gewusst, wenn wir jetzt das Gefühl haben, dass in dem Sinne kein Sinn ist, dann sind wir auf Distanz. Und so haben wir schon im Spital noch entschieden und dennoch bleiben wir an dir. Und wir haben den Vers aus Psalm 73 genommen, wo es heisst, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst uns bei deiner rechten Hand. Und kann jetzt nicht sagen, jetzt habe ich den krassesten Gnadensturm gerade nach dem Moment erlebt. Der Sturm tobt immer noch. Und wir werden immer wieder gerüttelt, wenn irgendwo ein Kinderwagen vorbeifährt. Aber wir dürfen langsam erleben, wie die Gnade anfängt zu tröpfeln. Wie die Gnade, wie so ein Wind, irgendwo, ich sage jetzt einmal, fast schon uns um die Herzen geschleudert wird. Es hat eine bewusste Entscheidung gebraucht. In dem Moment musst du dich entscheiden, was du willst. Und ich bin überzeugt, der Gnadensturm, der wird erst noch richtig losgehen. Und ich bin ganz zuversichtlich. Und meine Frau auch, wir sind beide zuversichtlich. Manchmal ist so eine Entscheidung, in einem Sturm zu treffen, sehr schwer. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Mühe hast dort drin, kannst du auch gerne die Hilfe von anderen Brüdern und Schwestern holen. Du kannst auch gerne die Hilfe von einer Person von deinem Vertrauen holen, um auch den Dennoch-Schritt einfach zusammen zu machen. Jetzt zum Schluss. Vielleicht denkst du, mir fällt es immer noch schwer. Mir fällt es immer noch schwer, den Dennoch-Glauben aufzubringen, den Entscheid zu machen. Ich habe dir zum Schluss noch eine Erinnerungshilfe. Ich habe dir eine Erinnerungshilfe, die dir helfen kann. Und zwar hängt es da vorne. Das Kreuz ist die grösste Erinnerungshilfe für den, den noch glauben. Wir müssen uns vorstellen, die Menschen sind begeistert, Jesus nachgefolgt und am Ende von seinem Leben hängt er geistlich, seelisch, körperlich gemartert an einem Holz und stirbt. Und die Leute werden sich gesagt haben, also, in dieser Dunkelheit, in diesem Schmerz, in dieser Verlassenheit, da ist keine Gnade mehr. Da gibt es nichts mehr. Aber sie haben etwas vergessen. Im Moment der grössten Dunkelheit ist der Moment des grössten Licht. Das ist Gnade. Im Moment der grössten Dunkelheit erstrahlt Gnade umso heller. Und darum möchte ich euch die Erinnerungshilfe, das Kreuz, mitgeben. Ich möchte euch heute Morgen herausfordern, einen Schritt zu machen. Und ihr habt alle so ein Zettel auf einem Stuhl. Und das ist völlig freiwillig. Ihr könnt es auch gerne weglegen, ihr könnt es als Buchzeichen benutzen. Wir möchten jetzt dann nach der Predigt ein Lied hören. Und das Lied singt genau von dem Sturm und von dem Vertrauen an Jesus. Genau, es hat auch überall auf der Seite immer wieder, ihr könnt es auch nachher machen. Das ist gut. Es hat überall ein bisschen, viele Stifte verteilt auf der Seite. Aber ich möchte euch fragen, einfach wenn ihr jetzt auf euer eigenes Leben schaut, möchte ich euch die Frage stellen, gibt es einen Punkt in deinem Leben, wo du von Gott so enttäuscht bist, dass du dich fragst, meint er es wirklich gut mit mir? Meint er es wirklich gut mit mir? Und vielleicht, während das Lied läuft, fällt dir ein Punkt ein. Und wenn du willst, kannst du den Punkt aufs Blatt schreiben. Und dann schreibst, wenn du sagst, und ich will mich jetzt entscheiden, daran festzuhalten, an der Güte Gottes. Einfach ein grosses Dennoch, Herr. einfach, und dennoch. Auch wenn ich es im Moment nicht verstehe, wenn es keinen Sinn macht, Herr, dennoch will ich dir vertrauen. Und ich habe dann da so ein anderes Kreuz mitgenommen mit einem Nagel drin. Und beim Abendmahl werden wir dann da rausgehen und dort vor dem Abendmahl wird das Kreuz einfach auf dem Tisch sein. Und du kannst ganz bewusst als Zeichen, und jetzt habe ich mich an Jesus fest, dein Zettel mit deiner kleinen Message und mit dem Dennoch einfach da herpinnen und sagen, und dennoch, Jesus, halte ich an dir fest. Die bewusste Entscheidung kannst du einfach heute am Morgen treffen. Und du musst gar nichts. Du kannst einfach da sein und Gnade Gottes geniessen, wie ich das so oft mache, aber du kannst einfach auch diesen Schritt machen und einfach den Dennoch-Glauben bekennen und bezeugen. Ganz persönlich für dich. Nachher, wir werden ja einzeln rauslaufen. Der Paulus fasst die Predigt eigentlich mit einem einfachen Satz zusammen im Römer 8, Vers 28. Er sagt, denen, die Gott lieben, mit anderen Worten, denen, die an Gott festheben, denen, die den Dennoch-Glauben haben, denen, die, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht, einfach mit einem scheuchen Ärmel sich irgendwo am Kreuz heben. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Und mitten in diesem Lebenssturm ist das ein Vers, der mich immer wieder durchdreht. Und ich weiss, es macht überhaupt keinen Sinn und ich bin manchmal zornig und ich bin manchmal ein bisschen zweifelnd und ich bin manchmal einfach so ein bisschen auf Gott am Schauen und denke, Gott, ich will außen ein Bündel umtragen. Und dann glaube ich und habe mich einfach fest an dem Vers. Und ich bin überzeugt, es wird zum Guten dienen. Der Sturm wird zu einem Gnadensturm werden. Weil wir, auch wenn es vielleicht nur mit dem kleinen Finger ist, manchmal einfach an Jesus Christus festhalten. Amen.